Warum ist es wichtig, Entscheidungen zu treffen und nicht sich jede Änderung offen zu halten? In der 5. von 6 Folgen im Gespräch mit Andreas Weidinger sprechen wir über das Treffen von Entscheidungen, weiterhin über Templates und wie Andreas Weidinger eigentlich Filmmusikkomponist wurde. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Ich gebe dir aber insofern recht, man sollte jetzt mehr als eine Library haben, sonst bin ich ja gar nicht in der Lage, mehr als eine Sache zu schreiben, oder ich bin gar nicht in der Lage, frei zu schreiben. Ne?
Wenn man in diesen Kategorien denkt, genau, ja. Aber dann bist du eben wieder dabei, warum Template immer neu aufsetzen? Weil Template aufsetzen bedeutet immer Entscheidungen fällen. Mhm. Und Entscheidung fällen bedeutet, sich selbst framen, sich selbst klar zu machen, um was es geht. Wozu? Was will ich? Wo will ich hin? Mhm. So, komme ich wieder drauf zurück. Und diese Frage, die stelle ich mir immer, wenn ich ein Template mache, und die möchte ich mir auch bei jedem Projekt neu stellen. Inklusive der Frage, brauche ich jetzt eigentlich überhaupt, wieso eigentlich jetzt diese Orchester-Library? Wieso muss jetzt eigentlich Orchestermusik? Kann ich jetzt nicht eigentlich mal versuchen, eigentlich das dann doch eher nur mit Synthes zu machen? Oder eigentlich, warum überhaupt jetzt diese klassischen Klänge? Oder wieso nehme ich jetzt eigentlich nicht mal wieder auf? Ja, wieso bin ich jetzt automatisch so, dass ich sage, ja, Streicher kann man immer brauchen und so? Warum denke ich nicht dran zu sagen, ich engagiere jetzt 8 Musiker und ich regle das eigentlich jetzt mal anders?
Finde ich einen interessanten Ansatz. Ich hatte jetzt gerade bei der aktuellen Produktion fürs Planetarium zu den Sternen gesagt, ich möchte am Anfang, nachdem der Sprecher sein Intro gesprochen hat und wenn jetzt der Titel reingeflogen kommt, möchte ich nicht ein Horn haben. Das wäre so klischee-mäßig, ne? Mhm. Und hab dann den Sandro Friedrich mit der Flöte aufgenommen. Und er selber hatte dann das Layout mit dem Horn gehört und sagte, das ist doch super. Ich dachte, ja, nee, komm. Und als ich das dann nachher mehreren Leuten vorgespielt hatte mit der Flöte, und von den Leuten wusste keiner, dass davor ein Horn drin gewesen ist, hat keiner gesagt, das wäre mit dem Horn aber geiler gewesen. Sondern jeder sagte, boah.
Ja, genau. Ne, schön, Horn wäre aber schön gewesen.
Genau. Ja. Also hat dann jeder gesagt, ey, super, das klingt so fresh und mit dem bisschen Hall und Echo, was jetzt keiner artikulieren konnte. Da ist so eine Breite drin, weil die Flöte immer viel höher ist. Und ich fand, die konnte sich da auch ein bisschen besser durchsetzen, indem er einfach mal gesagt hat, so, jetzt mach mal was anderes und geht vom Klischee weg. Und was du auch sagst mit den Entscheidungen, finde ich auch gut. Also ich mache das dann so, obwohl ich ein Template habe, fälle ich dann irgendwann die Entscheidung, mit welchen Libraries ich arbeite. Und die anderen werden entweder jetzt gar nicht benutzt oder ausgeblendet. Und dass man erstmal guckt, dass man dann damit zurechtkommt und jetzt nicht sich Sounds irgendwie miteinander vermischt oder auch was die Synths angeht. Ich weiß, ich hatte bei einer Produktion mal gesagt, so, ich mache jetzt, ich glaube, die letzten 10 Minuten von der Planetarium-Show nur mit Synthesizern. Also ich bin ein komplett neues Brett gegangen und glaube, ich habe mich dann auf 4 Synthesizer beschränkt und gesagt, ich nehme jetzt nur die 4 und gucke, dass ich mit dem produziere.
Ja, also das sind so Nebeneffekte, finde ich, die sind wichtig, aber jetzt, dass man es nicht falsch verstehen, ich fange nicht immer ganz neu an und lade jedes Sample einzeln ein und mache dann dazu eine MIDI-Spur und das Coloring neu und pipapo, sondern ich habe schon so Art, wie gesagt, Module oder so. Also meine Library als Modul oder bestimmte Arten von Sounds als Module sozusagen, wo ich dann eben Track-Presets habe in Cubase oder wo ich einfach oder eben, es für jedes Projekt gibt es jede Vienna-Instanz, wenn ich Vienna benutze, jedes Vienna-Projekt, jede einzelne Instanz, sogar jedes einzelne Contact-Multi gibt es als Einzelfile im Projektordner. Und ich denke da schon in Modulen und grundsätzlich starte ich schon mit einer Grundaufteilung, zum Beispiel in Stems oder Gruppen oder sowas. Ja. Mhm. Das ist schon immer da in meinem Projekt. Aber trotzdem ist das Projekt leer. Mhm. Also ich habe natürlich ein Template, aber das ist sozusagen von den Sounds her leer. Das ist sozusagen eigentlich das Entscheidende. Ja. Insofern, ich weiß nicht, ich ehrlich sagen, manchmal, vielleicht ist es bei mir auch manchmal so ein psychologischen Effekt. Template bauen ist eine der, das ist wie so ein bisschen so eine, wie sagt man da, so eine geheime Leidenschaft oder sowas. Das ist die konstruktivste Art, Druck aufzubauen, um endlich anfangen zu schreiben oder zu prokrastinieren. Das ist manchmal für mich auch sozusagen ein bisschen so ein Ausweg, nicht zu schreiben, dass ich denke, eigentlich müsste ich jetzt anfangen, so, ah ja, ich muss ja noch Template bauen. So, und dann merke ich, ich werde immer schlechter gelaunt und ich finde es eigentlich total scheiße und es nervt mich total und gleichzeitig erhöht sich der Druck, du musst jetzt schreiben, du musst jetzt anfangen, ah, mein Template ist noch nicht fertig. Das ist auch manchmal so ein Spiel, das ich mit mir selber spiele, sozusagen. Also nicht bewusst, ehrlich gesagt, sondern ich merke es, ich habe es jetzt neulich mal wieder festgestellt, weil ich mir gesagt habe, warum schafft man sich 4 Tage im Projekt, die so scheiße sind, dass man echt schlechte Laune hat, sozusagen. Und ich habe dann gemerkt bei mir, das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich mir selber diesen Druck aufbauen muss, zu sagen, so, das muss jetzt fertig werden und diese, also so wie wenn ich diese Barriere überwunden habe, dann kann ich auch echt schreiben. Mhm. So ein bisschen, ja. Vielleicht ist ein bisschen arg psychologisch, aber habe ich bei mir festgestellt, so ein bisschen, ja.
Ich finde es interessant, wie unterschiedlich Leute ticken. Ich habe neulich beim anderen Komponisten gesehen, dass der seine Vorroutings hat. Ein anderer, der Daniel James, der hat leere Contact-Instanzen, die aber schon geroutet sind auf, sagen wir mal, Strings und Brass und was auch immer und hat schon MIDI-Tracks, die dementsprechend auf diese Contact-Instanzen geroutet sind. Ich finde es immer interessant, wie unterschiedlich die Leute anfangen oder wie unterschiedlich so ein Template aussieht, ne? Oder wie umfangreich. Gehen wir nochmal ganz kurz dahin, wie du an deine Jobs kommst. Ich habe nämlich hier noch die Frage von der Community. Hier steht, wie kommt man am besten an Jobs? Wen sollte man am besten kontaktieren? Produzenten, Regisseure und Cutter? Und vielleicht können wir aber die mal ein bisschen weiter vorne anfangen, weil du letztens in dem GEMA-Seminar gesagt hast, ja, du weißt auch gar nicht, wie die Jobs zu dir kommen. Ich finde es auch mal wieder erstaunlich, aber wie war denn eigentlich dein Einstieg? Ich glaube, du hast Fagott studiert oder gespielt, richtig?
Ich habe Fagott studiert und dann habe ich ein Lehramtsstudium gemacht für Musik, aus dem Grunde, dass das war damals in Berlin so eine Art Studium Generale. Also du hattest jedes Fach und du hattest extrem hochwertigen Unterricht bei ganz tollen Lehrern. Und du konntest sozusagen von Komposition bis so Musiktheorie, Musikwissenschaft, alles Mögliche auf extrem hohem Niveau da studieren. Und deswegen habe ich das dann da gemacht. Ich hatte nie das Ziel, Lehrer zu werden. Hab dann konsequenterweise auch abgebrochen, ein halbes Jahr vor, oder ich weiß gar nicht, mitten im letzten Semester sozusagen vor dem Staatsexamen. Wollte aber schon die ganze Zeit immer so ein bisschen Filmmusik gemacht und bin dann eben gewechselt, als es diesen damals neu aufgesetzten Studiengang für Komposition für Film und Fernsehen in München gab. Da war ich unter den ersten 5 Studenten sozusagen im ersten Jahrgang. Mhm. Und das hat eigentlich wunderbar gepasst. Es war sowieso das, was ich machen wollte und habe dann sozusagen wieder gewechselt. Dann das andere Studium geschmissen und habe dann Komposition für Film und Fernsehen gemacht und habe dann parallel aber noch sozusagen privat, hatte ich noch einen Lehrer, bei dem habe ich Komposition und Dirigieren quasi privat studiert, gelernt, / das war allerdings in Italien, in Padua, Perugia. Und bei einem Amerikaner, der sehr lange Assistent bei Leonard Bernstein war und auch lange mit New York Philharmonic gearbeitet hatte und so. Und den hatte ich kennengelernt, weil ich war mal in so einem relativ bekannten Jugendorchester oder ja, muss man sagen, war ich eben Fagottist gewesen. Und da hat er dirigiert und haben uns kennengelernt und haben uns ein bisschen angefreundet. Und der hat mich dann eingeladen, quasi privat zu ihm zu kommen. Mhm. Und da war ich immer mal wieder da. In Perugia und genau, das habe ich sozusagen parallel dazu gemacht. Und dann war es aber eben so, dass ich hatte damals bei NJ Schneider in München studiert, dass der relativ schnell der hatte damals diese Philosophie, dass jeder irgendwie bei ihm von seinen Studentinnen, wir hatten eine Studentin, mitarbeiten konnte, sollte, durfte, musste jetzt nicht unbedingt, aber hat die Möglichkeit gegeben. Also
ja,
das ging, wir konnten zu ihm nach Hause kommen, schauen, wie er Sachen vorbereitet. Er hat uns seine sozusagen Küche, in Anführungszeichen auch seine Küche, aber seine Komponistenküche geöffnet, da wir konnten zu seinen Sessions gehen, wir konnten uns Orchester-Sessions anschauen, wir konnten relativ früh, also sogar was ausprobieren, da hat er uns immer die Möglichkeit gegeben, der hat damals zum damaligen Zeitpunkt wahnsinnig viel Orchester gemacht, ich weiß, vielleicht einmal im Monat oder so.
Wow.
Und es konnte immer irgendjemand was für eine Session schreiben. Also der hat immer 5-10 Minuten von seiner eigenen Session oder Viertelstunde, auch von seiner eigenen Kohle übrigens dann ja, damit, freigeräumt für Studentenprojekt. Hm. Also du konntest sozusagen was komponieren, er hat vorher die Noten angeguckt und so weiter, musstest das alles selber machen, selber vorbereiten, auch technisch selber vorbereiten. Er hat es dann dirigiert, mhm, allerdings. Und dann wurde dein Stück gespielt und so, und dann hat man danach nochmal drüber gesprochen und so. Und also es war schon sehr hands-on alles, und der hatte mich dann nach einem Jahr oder so gefragt, ob ich mit ihm mehr machen möchte und quasi, mhm, sein Assistent sein möchte. Und das war ich dann ein paar Jahre, 3 Jahre oder so, also während meines Studiums im Wesentlichen. Und so bin ich dann, also ich habe da jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute kennengelernt, aber irgendwie ist ja doch so, die Leute hören dann den Namen oder irgendwie lernt man sich mal kennen. Und ich habe da einen Produzenten auch kennengelernt, der hat ja mit ihm halt viel gemacht hat und so weiter. Und der hat dann einige Jahre später mal einen neuen Komponisten gesucht für eine Serie, die, mhm, er damals gemacht hat, für so eine jugendliche oder Kinderserie, genau. Und da hat er mich dann angerufen und gefragt, ob ich Interesse hätte, was zu komponieren oder also so. Das war so ein halber Pitch. Also es war jetzt nicht mit anderen Leuten, aber ich musste sozusagen vortanzen. Mhm. Und dann wurde ich sozusagen approved oder nicht. Und die fanden es dann aber toll. Und dann war das ein bisschen mein Einstieg. Also das war der erste Produzent, der mir sozusagen wirklich die Chance gegeben hat, auch selbstständig richtig was zu machen und auch dafür gesorgt hat, dass ich damit wirklich Geld verdiene. Also der hat mich nicht über den Tisch gezogen, was extrem für ihn spricht. Also so nach dem Motto, du bist Newcomer, kriegst kein Geld und so, oder kannst ja mit GEMA oder so, sondern
ja,
der hat mich sozusagen behandelt wie einen ganz, in Anführungszeichen, normalen Komponisten und hat mit mir ganz normal Deal gemacht. Und das war so ein bisschen mein Einstieg. Da habe ich dann längere Zeit, 1-2 Jahre oder so, das war so eine Weekly gemacht. Mhm. Und parallel dazu hatte ich sehr viele während meiner Studienzeit sehr viele Kurzfilme gemacht und Kontakte zu Regisseuren, damals noch nicht Regisseurinnen leider, an der Filmhochschule gemacht. Und so langsam kamen die alle in größere Projekte dann. Und einer von denen hat mich dann tatsächlich mitgenommen, in Anführungszeichen, zu seinem ersten Fernsehprojekt. Und von da ging es dann einfach automatisch weiter. Also ich habe da nie ernsthaft drüber nachgedacht, aber das war jetzt mal so rein technisch gesehen mein Weg. Genau. Und dann ist es eigentlich so, du machst das eine, der Nächste findet dich gut oder hört es oder fand die Zusammenarbeit gut, komm wieder und dann kommt der erzählt dem, du probier doch mal den und so. Das ist dann sozusagen, wie es halt geht. Mhm. Genau. Jetzt auf deine Frage zu antworten nochmal oder auf die Community-Frage, wen spricht man an oder so. Ich hatte das bei diesem GEMA-Webinar schon gesagt. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es selber nicht, denn wenn ich es wüsste, wäre ich jetzt auch nicht mehr hier, sondern irgendwo wahrscheinlich wahlweise auf den Bahamas oder den Malediven.
Ja.
Es ist schwer zu sagen, aber grundsätzlich glaube ich, die Idee zu haben, dahin zu gehen, wo sich die Leute aufhalten, die was mit Film zu tun haben, halte ich sicherlich für eine sinnvolle Überlegung. Also wenn du jetzt in das Jahrestreffen der Deutschen Bäckerszunft gehst, dann ist möglicherweise die Wahrscheinlichkeit, einen Produzenten zu treffen oder einen Regisseur oder sowas eher gering, ja.
Ja.
Also.
Ich hatte auch neulich von einer Das war, glaube ich, vor 2 Jahren oder sowas, da war ich auf einem Filmfestival in Köln und ich habe dann mit der Regisseurin gesprochen, wie sie an den Komponisten gekommen ist, und sie kannte den gar nicht, aber die Beleuchterin kannte den. Und
ja,
da,
siehst du?
Da denke ich, wie du sagst, okay, die Beleuchterung ist jetzt auch jemand, der in dem Business ist, aber es kann manchmal über so komische Umwege gehen, dass, also ich glaube, die Story von Matthias Schweighöfer und seinem Komponistenteam, also ich glaube, er hat kein festes Team, ich weiß gar nicht, wie die beiden heißen, die haben die Musik für die Serie gemacht, Most Wanted. Und die haben sich kennengelernt, weil die Kinder von beiden in derselben Kita waren.
Ja, ja.
So.
Ja.
Weiß man auch nicht, ist sicher schwierig. Jetzt habe ich hier noch eine Frage, die wahrscheinlich noch schwieriger ist. Von welchen Faktoren hängt es am Ende ab, wie viel Geld ich für meine Komposition verlangen kann? Und jetzt bin ich echt ein Vollarsch, denn das ist natürlich ein super Cliffhanger zur nächsten Folge. Also, das war der 5. von 6 Teilen. Im 6. Teil verrät Andreas, von welchen Faktoren es seiner Meinung nach abhängt. Weiterhin, ob es Panik vor dem weißen Blatt gibt, wenn er ein neues Projekt anfängt, und welche Konzepte es auch noch für Filmmusik gibt. Wenn dir das Format gefällt und du mich unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei den Apple Podcasts. Du kannst mir aber auch sehr gerne einen Cappuccino auf ko-fi.com spendieren. Und wenn du dich mit anderen Komponisten austauschen möchtest, dann komm in die Facebook-Gruppe Filmmusik und Sounddesign. Alle Links findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.